toll, so ein Zeugnis zu hören. Irgendwas, was nicht alltäglich ist. Ich denke, das war ein sehr, sehr gutes Zeugnis für unsere Gemeinde, aber auch für die Christen. Und wir haben eben gesungen, du willst mich gebrauchen als Salz für die Erde, nur noch aus dir will ich leben, o Herr. Das ist, was den Briefschreiber ausmacht, aus dem unser heutiger Predigttext stammt. Und ja, ich möchte an und für sich direkt mit dem Text einsteigen und den Text vorlesen. Der Text steht in 2. Timotheus 4, die Verse 1 bis 5. Ich beschwöre dich vor Gott und vor Jesus Christus, der über die Lebenden und die Toten Gericht halten wird. Ich flehe dich an vor ihm, der sichtbar wiederkommen und seine Herrschaft antreten wird. Verkündige die Botschaft Gottes. Tritt für sie ein, ob es den Leuten passt oder nicht. Rede ihnen ins Gewissen, warne und ermahne sie. Verliere dabei aber nicht die Geduld, unterweise sie gründlich. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre unerträglich finden und sich Lehrer nach ihrem Geschmack aussuchen, die ihnen nur das sagen, was sie gerne hören wollen. Vor der Wahrheit werden sie dann ihre Ohren verschließen und sich stattdessen mit Legenden und Spekulationen abgeben. Doch du musst in jeder Hinsicht nüchtern bleiben. Sei bereit, Druck zu ertragen und erfülle deinen Auftrag als Verkündiger des Evangeliums. Tu alles, was zu deinem Dienst gehört. Ja, bevor ich auf den eigentlichen Text eingehe, möchte ich nochmal uns ja die Umstände in Erinnerung rufen, unter denen dieser Brief geschrieben wurde, beziehungsweise auf den Schreiber und auf den Empfänger eingehen. Der ist zunächst mal der Empfänger Timotheus. Ja, schon als junger Mann lernte Timotheus Paulus kennen. Er begleitete ihn auf seinen Reisen und Paulus vertraute ihm so, dass er ihn dann in andere Gemeinden schickte, um dort nach dem Rechten zu sehen. Und dabei muss er am Anfang noch relativ jung gewesen sein, da Paulus ihm in 1. Timotheus 4, Vers 12 Mut macht, trotz seiner Jugend ein Vorbild zu sein. Weil Paulus aber diesen Brief gegen Ende seines Lebens schreibt, können wir davon ausgehen, dass Timotheus jetzt zu dem Zeitpunkt, als ihn dieser Brief erreichte, schon etliche Jahre im Dienst stand. In all dieser Zeit erfüllte er treu seinen Auftrag und stand außerdem zu seinem geistlichen Vater, nämlich Paulus, sodass der ihm ein tolles Zeugnis ausstellt. Er schreibt, denn ich habe keinen anderen Gleichgesinnten, der aufrichtig für das Eure besorgt sein wird, denn alle suchen das Ihre, nicht das, was in Christus ist. Also nochmal, denn ich habe keinen ihm Gleichgesinnten, der aufrichtig für das Eure besorgt sein wird. Das machte den Timotheus aus. Er war also zu dem Zeitpunkt, als ihn der Brief erreichte, kein Anfänger mehr, sondern ein guter und gestandener Mitarbeiter. Wenden wir uns dem Schreiber Paulus zu. Und wenn ich mir so anschaue, was über Paulus berichtet wird, würde ich ihn als einen gelehrten, konsequenten Menschen beschreiben, der für seine Überzeugungen und für seine Leiden mit Leidenschaft vertritt und dafür mit ganzer Hingabe lebt. Er ist bereit, für diese Überzeugung einzutreten, auch wenn er dafür auf Widerstand stößt. Ja, er ist sogar bereit, dafür zu leiden und zu sterben. Und was hat dieser Mann denn für einen Wandel durchgemacht? Von dem leidenschaftlichen Verfolger der Christen hin zu dem Prediger und Missionar des christlichen Glaubens. Er hat die christliche Gemeinde geprägt wie kein anderer. Er hat für die damalige Zeit weite Strecken zurückgelegt und er hat viele Gemeinden gegründet. Ja, durch seine Briefe prägt er die christliche Gemeinde bis heute. Und zu dem Zeitpunkt, als er den Brief schreibt, sitzt er sehr wahrscheinlich in Rom und schreibt diesen seinen höchstwahrscheinlich letzten Brief. Er weiß, dass sein Tod bald bevorsteht. Und ich glaube, so können wir mit Recht zu diesem zweiten Brief des Timotheus sagen, Es waren die letzten Worte eines großen Mannes. Es ist ihm bewusst, dass das vielleicht sein letzter Brief sein wird. Und als mir das bei der Vorbereitung klar wurde, habe ich mich gefragt, wenn ich wüsste, dass ich bald sterben würde, an wen würde ich meinen letzten Brief schreiben? Und vor allen Dingen, was würde ich darin schreiben? Ich weiß nicht, wie es euch geht, ihr könnt ja mal darüber nachdenken. Paulus bittet Timotheus, zu sich zu kommen, einer seiner letzten treuen Freunde, die ihm geblieben sind. Denn viele haben ihn verlassen und andere stellen seine Autorität, Lehre und Überzeugung in Frage, selbst in den Gemeinden, die er gegründet hat. Timotheus war Paulus ans Herz gewachsen. Er bezeichnete ihn als den ich liebte, als wäre er mein eigener Sohn. In 1. Korinther 4, Vers 17 können wir das nachlesen. Also beide Personen verband eine lange, intensive Freundschaft. An für sich nur zu selbstverständlich, dass Paulus seinen treuen Freund bei sich haben will. Jetzt, wo er weiß oder wo er ahnt, dass er bald hingerichtet wird. Vielleicht mit einem Grund, diesen Brief zu schreiben. Ich habe mich dann gefragt, ob Timotheus direkt aufgebrochen ist, um zu Paulus zu gelangen, als er diesen Brief erhalten hat. Und ob er dann seinen väterlichen Freund noch rechtzeitig erreicht hat, ich weiß es nicht. Aber ich habe mich da gefragt, ja, bin ich so jemand, der ja oder den andere in schweren Zeiten bei sich haben wollen? Zurück zum Brief. Es ging hier Paulus nicht darum, in Erinnerungen zu schwelgen oder sich selbst zu beweihräuchern. Sein Anliegen ist es, Timotheus zu stärken und ihm Tipps zu geben, dass er seine Aufgabe wirklich gut ausführen kann. Dabei beschönigt er nichts, sondern er bereitet Timotheus darauf vor, für seine Überzeugung auch zu leiden. Und für wie wichtig er das hält, was er jetzt schreibt, wird im ersten Vers dieses vierten Kapitels sichtbar. Er schreibt: Ich beschwöre dich vor Gott und vor Jesus Christus, der über die Lebenden und die Toten Gericht halten wird. Ich flehe dich an vor ihm, der sichtbar wiederkommen und seine Herrschaft antreten wird. Starke Worte. Die Elberfelder Übersetzung formuliert das nicht ganz so dramatisch, sondern dort steht: Ich bezeuge eindringlich vor Gott und Jesus Christus, der Lebende und Tote richten wird. Aber hier wird deutlich, wie ernst es Paulus mit den folgenden Worten meint, wie ernst ihm diese Worte sind. Er schreibt sie in diesem Bewusstsein, dass Jesus Christus wiederkommen und Lebende und Tote richten wird. Timotheus soll sich bewusst sein, dass das, was er tut, nicht von Paulus beurteilt wird. Oder auch, dass die Beurteilung der Gemeinde entscheidend ist. Sondern es kommt auf die Beurteilung von Jesus Christus selbst an. Und wer will, kann dazu auch den ersten Korintherbrief, im vierten Kapitel, die Verse 1 bis 5 nachlesen. Aber auch für die Zuhörer von Timotheus ist das entscheidend. Denn Jesus kommt wieder und er wird jeden richten. Und so fällt dem Lehrer Timotheus eine besondere Verantwortung zu. Und das gilt aber nicht nur für den Timotheus, diese Verantwortung, sondern auch für uns heute. Und nicht nur für Pastoren oder für Älteste, sondern für jeden Christen. Denn wir sind ja alle dazu aufgefordert, seine Zeugen zu sein und Jesus Christus zu bekennen. Auch wenn den Lehrern hier eine besondere Verantwortung zukommt. Und aus diesem Grund fordert Paulus den Timotheus auf: Verkündige die Botschaft Gottes, tritt für sie ein, ob es den Leuten passt oder auch nicht. Rede ihnen ins Gewissen, warne und ermahne sie, verliere dabei aber nicht die Geduld und unterweise sie gründlich. Fragt ihr euch nicht auch, warum fordert Paulus gerade Timotheus in seinem letzten Brief auf, die Botschaft Gottes zu verkündigen, ob es jetzt den Leuten passt oder nicht? Er war doch einer der treuesten Gefährten des Paulus. Er hat doch Paulus auf etlichen seiner Missionsreisen begleitet. Timotheus sollte doch wohl genügend Erfahrung haben, damit er weiß, worauf es ankommt. Und weiß er nicht besser als Paulus, was die Gemeinde, die er betreut, benötigt? Er ist doch schließlich vor Ort. Paulus weist aber hier auf das Wesentliche hin. Predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit, wie es in der Elberfelder Bibel übersetzt ist. Wenn Paulus das schon so einem Mitstreiter wie Timotheus sagen muss, wie viel mehr gilt das für uns heute? Für uns? Haben wir doch gar nicht nötig, oder? Wir feiern doch unsere Gottesdienste, wir lesen dabei aus der Bibel. Also diese Anregung, die brauchen wir doch nur wirklich nicht, oder? Lass mich an dieser Stelle einfach auf drei Aspekte eingehen. Erstens die Verantwortung der Gemeinde, das Wort Gottes und das Evangelium zu verkündigen. Es reicht nicht aus, wenn wir uns als Gemeinde um uns selbst drehen. So schön Gemeinschaft auch ist, so toll, ermutigende und eine berührende Predigt ist. Hauptdaseinszweck und Hauptaufgabe der Gemeinde ist und bleibt Evangelisation und Mission. Ja, ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, verliert eine Gemeinde das aus den Augen, verliert sie ihre Existenzberechtigung. Alle Aktivitäten einer Gemeinde sollen in letzter Konsequenz diesem Zweck dienen. Kein Widerspruch? Wir brauchen doch Lehre, Erbauung, Trost, Gemeinschaft. Richtig, brauchen wir auch. Alle diese Dinge benötigen wir auch. Und das ist gut und wichtig, dass wir diese haben. Doch wozu? Und hier komme ich zum zweiten Aspekt, die Verantwortung jedes einzelnen Christen, das Wort Gottes weiterzusagen. Es reicht nicht zu sagen, es ist die Aufgabe der Gemeinde oder der Evangelisten oder der Missionare, dieses Wort weiterzusagen. Ich denke, diese Aufforderung an uns persönlich ist aktueller und notwendiger denn je. Richtig, hier in Deutschland sind wir frei und wir können unsere Meinung frei sagen und unseren Glauben auch ausleben. Toleranz wird in unserem Land großgeschrieben. Niemand darf doch den anderen belästigen. Der könnte sich doch bedrängt fühlen. Stehen wir noch für unseren Glauben ein? Zur ungelegenen oder zur gelegenen Zeit? Wie verhalten wir uns, wenn wir zum Beispiel Muslimen begegnen? Schweigen wir, um den anderen nicht zu nahe zu treten? Oder schließen wir uns gar der Meinung an? Wir glauben ja alle an denselben Gott. Also ich musste vor einiger Zeit mit Erschrecken feststellen, dass auch unter den bekennenden Christen die Zahl derer wächst, die dem Koran etwas Gutes abgewinnen können. Und aus Angst, den Muslimen zu nahe zu treten, schweigen. Wie sieht es mit meinem Freundes- und Bekanntenkreis aus? Machen wir da unseren Glauben öffentlich? Oder schweigen wir, damit wir niemanden belästigen? Verantwortung der Prediger, Ältesten und Mitarbeiter als drittes. Als ich über diese Verse nachdachte und fragte ich mich, ist das für uns heute hier überhaupt ein Thema? Wir haben doch die Bibel und lehren daraus, also ist doch alles prima. Wen meint denn Paulus mit den Leuten, denen das passt oder nicht? Bezieht er sich auf die Menschen außerhalb der Gemeinde oder auch auf die Gemeinde selbst? Es ist klar, dass wenn wir Nicht-Christen die Botschaft Gottes verkündigen, wir auf Widerstand stoßen. Und dass das vielen nicht passt. Aber in unseren christlichen Kirchen und Gemeinden ist das doch gar kein Thema, oder? Wenn man sich jedoch in den Kirchen und Gemeinden umschaut, sieht man, dass das mehr und mehr zum Thema wird. Zum einen wird bei vielen Gottesdiensten Predigt und Bibelauslegung immer mehr reduziert. Das eigentliche Rahmenprogramm nimmt einen immer größeren Teil ein. Und zum anderen werden in Andachten und Predigten tolle Geschichten erzählt, aber die Botschaft Gottes tritt mehr und mehr in den Hintergrund. Und ich möchte an dieser Stelle einen Bibelschullehrer und Pastor zitieren, der hat gesagt, wenn man die Kanzeln vieler Gemeinden betrachtet, dann scheint es, dass so viele Pastoren alles Mögliche tun, aber nicht das Wort Gottes predigen. Sie haben komplizierte Programme, erstaunliche Musicals, die sie aufführen, Theaterstücke, Diskussionen, wie man dies oder jenes tut. Sie tun alles, außer die Bibel zu öffnen und daraus zu lehren. Versteht mich bitte nicht falsch. Also ich finde Theaterstücke, Sketche und so weiter als Einleitung zur Predigt gut. Und die Sketche, die wir hier auf der Bühne gesehen haben oder die hier auf der Bühne gespielt wurden und hoffentlich auch in Zukunft gespielt werden, haben das Thema immer gut auf den Punkt gebracht und waren mit ihren klaren Aussagen ein toller Einstieg für die Predigt. Aber ich habe auch Gottesdienste erlebt, wo es sich auf ein Anspiel mit anschließender schöner Geschichte beschränkt hat. Lasst uns als Mitarbeiter, egal ob im Kinderbereich oder bei den Senioren, die Aufforderung des Paulus zu Herzen nehmen. Die Bibel aufschlagen und das Wort Gottes weitersagen. Ich betone das deshalb, weil ich weiß, dass es im Kinder- und Jugendbereich in vielen Gemeinden einfach nicht mehr so ist. Dort wird alles Mögliche an Aktionen unternommen, damit die Kinder und Jugendliche kommen. Die Bibel selbst aber gelangt dabei mehr und mehr in den Hintergrund. Der nächste Vers. Paulus schreibt, decke Schuld auf, weise zurecht, ermahne und ermutige und lass es dabei nicht an der nötigen Geduld und gründlicher Unterweisung fehlen. Also Timotheus soll in seinen Predigten nicht tolle Theorien entwerfen oder sich in Spekulationen ergehen. Nein, er soll vielmehr Schuld aufdecken und ermahnen. Wie denn? Indem er das Wort Gottes hochhält und die Zuhörer ihr Leben im Licht Gottes sehen. Denn dann wird Schuld aufgedeckt und es kommt zu Vergebung und zu Versöhnung. So etwas haben wir ja auch vor zwei Wochen in der Gemeindefreizeit erlebt. Also ich fand es ganz, ganz toll, dass Geschwister auf andere zugegangen sind und um Verzeihung gebeten haben. Und so wurde die Hand zur Versöhnung gereicht. Im nächsten Vers schreibt es Paulus, denn es kommt eine Zeit, da werden die Menschen die gesunde Lehre des Evangeliums kein Gehör mehr schenken. Stattdessen werden sie sich Lehrer aussuchen, die ihren eigenen Vorstellungen entsprechen und die ihnen das sagen, was sie hören wollen. Sie werden ihre Ohren vor der Wahrheit verschließen und sich Legenden und Spekulationen zuwenden. Paulus fordert Timotheus auf, er soll sich auf das Wort Gottes konzentrieren, weil die Menschen Gottes Offenbarung ablehnen. Sie wollen lieber hören, was ihnen gefällt. Sie haben ein endloses Verlangen nach Abwechslung und wenden sich Predigern zu, so wie Luther es ausdrückt, nach denen ihnen die Ohren jucken. Ist es nicht das, was unsere Zeit heute prägt? Immer mehr Abwechslung, immer mehr Action. Das, was unangenehm ist, wird gestrichen. Schauen wir uns doch mal die Veränderung in der Lehre in den evangelikalen Kirchen und Gemeinden in den vergangenen Jahrzehnten an. Alles das, was an Aussagen in der Bibel nicht in unser modernes Denken passt, wird so hingedreht, als ob das für uns heute keine Gültigkeit mehr hat. Viele Christen trauen sich auch nicht mehr über zum Beispiel praktizierende Homosexualität oder über Ehebruch das als Sünde zu bezeichnen. Weil das passt nicht mehr in unseren gesellschaftlichen Kontext. Trauen wir uns, Stellung zu beziehen auch wenn uns dann Unverständnis oder gar Hass entgegenschlägt? Und dass das so sein wird, weiß auch Paulus, und er fordert Timotheus daher auf: Doch du musst in jeder Hinsicht nüchtern bleiben. Sei bereit, Druck zu ertragen, und erfülle deinen Auftrag als Verkündiger des Evangeliums. Ich möchte an dieser Stelle ein kleines Beispiel bringen. Vor einiger Zeit unterhielt ich mich am Rande eines Fußballspiels mit einem Bekannten darüber, wie jemand, der Homosexualität praktiziert, seinen Dienst als evangelischer Pfarrer ausüben kann. Da das, was er ja in seinem Leben praktiziert, entgegen dem steht, was das Neue Testament uns in Römer 1 lehrt. Wohlgemerkt, wir haben niemanden persönlich angegriffen, verletzt oder verurteilt. Denn das Evangelium bedeutet ja gerade, dass Gott den Menschen liebt. Ja, so sehr, dass er am Kreuz von Golgatha für uns gestorben ist. So wie wir uns eben, und das haben wir uns ja eben in der Mahlfeier erinnert. Also es ging nur darum, wie man mit diesem Lebensstil und auf der anderen Seite diesen Dienst miteinander vereinbaren kann. Und wir haben also nicht sehr laut gesprochen, wir haben uns nur so zu zweit unterhalten, aber plötzlich mischte sich jemand ein, der hinter uns saß. Er griff dann aufgebracht in dieses Gespräch ein und fing an zu schimpfen. Um das eigentliche Thema ging es dabei nicht mehr, und ich glaube, das war demjenigen auch egal. Und ich habe an diesem Beispiel sehr deutlich gemerkt, dass wenn ich nicht auf Linie dieser Gesellschaft bin, gibt es Widerstand und Druck. Deshalb auch die Überschrift: Gegen den Strom. Paulus fordert uns auf, gegen den Strom zu schwimmen, immer bereit zu sein, die von Gott aufgetragene Aufgabe zu erfüllen und Gottes Botschaft zu verkündigen. Das hat damals zu Widerspruch geführt, und das führt es auch heute noch. Und ich möchte gerade da an dieser Stelle den jungen Mitarbeitern Mut machen. Bereitet euch in der Stille mit Gott vor. Sagt das weiter, was Gott euch aufs Herz gelegt hat, und vielleicht werdet ihr auf Widerstand stoßen, aber dabei seid ihr in guter Gesellschaft. Vielleicht denkst du auch, ja, ich kann keine Andacht machen, ich kann mich vielleicht nicht so gut ausdrücken. Hier geht es nämlich, macht nichts. Hier geht es nicht um Selbstdarstellung oder um eigenen Ruhm. Auch wenn eine Andacht rhetorisch gut gemacht ist und rhetorisch wirklich gut vorgetragen wird, sagt das noch lange nichts aus, genauso wie das Gegenteil. Was machte denn die Vorträge auf der Gemeindefreizeit aus? Warum waren sie so bewegend? Allen, die nicht da waren, muss ich sagen, sorry, ihr habt wirklich was verpasst. Man spürte die Aussagen von Ralf Mühe, die waren keine Theorie, sondern die waren authentisch. Es war eigenes Erleben, was er weitergegeben hat, und das machte seine Aussagen so glaubhaft. Also ich hatte keine Mühe, dem Mühe zuzuhören. Noch eins. Paulus wurde auch angegriffen. Ihm war auch klar, was manche über ihn dachten. In 2. Korinther 8, Vers 10 schreibt er: Ich weiß ja, was über mich gesagt wird. Seine Briefe sind gewichtig und eindrucksvoll. Aber wenn er in eigener Person vor einem steht, dann ist er ein Schwächling. Und über seine rhetorischen Fähigkeiten kann man nur den Kopf schütteln. Aber er hat sich den Mund nicht verbieten lassen. Und 2000 Jahre später redet man noch über ihn. Für jemanden, der keine rhetorischen Fähigkeiten hat, alle Achtung. Und nehmen wir uns doch diesen Paulus als Vorbild. Denn es wäre toll, wenn wir, wie er sagen könnten oder mit ihm zusammen sagen könnten: Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe das Ziel erreicht. Den Glauben habe ich unversehrt bewahrt. Jetzt liegt der Ehrenkranz für mich bereit, die Gerechtigkeit, die der Herr als gerechter Richter mir an jenem großen Tag zuerkennen wird. Aber nicht nur mir, sondern auch allen anderen, die sich auf sein sichtbares Wiederkommen freuen. Amen.